Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Isabel Schnellbügel und moderiere Edition Nummer 3. In dieser Reihe geht es um das Hype-Thema schlechthin, künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit spannenden ExpertInnen aus unterschiedlichen Agenturen und Unternehmen gehe ich der Frage nach, welchen Einfluss KI auf unsere Arbeit als StrategInnen bereits hat und noch haben wird. Willkommen bei Strat Talks, heute mit Carsten Hoffmann, Executive Director Product und Tech bei Territory. Lieber Carsten, schön, dass du bei uns bist. Bitte stell dich zum Einstieg unseren HörerInnen doch mal kurz vor. Was machst du in deinem Job und mit welchen Themen beschäftigst du dich so?
Hallo Bella, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, da zu sein, schön, dich mal wieder zu sehen. Ich bin vor allem verantwortlich für Produkt- und Softwareentwicklung bei uns. Das heißt, da einen starken Fokus tatsächlich auf die technische Entwicklung und Integration von Marken und Botschafter-Communities für einige von den echt großen Konsumgüterkonzernen in diversen europäischen Märkten, damit wir da unseren Kundinnen erlauben, dass sie Endkundinnen eigentlich zu Marketingmitarbeitern machen. Also, dass sie diverse Zielersetzungen erfüllen, Online-Offline-Reichweiten generieren, usergenerierte Inhalte, Insights und Feedback liefern und dabei auch noch First-Party-Data irgendwie generieren und anreichern. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns recht viel beschäftigen. Und in der Rolle ist natürlich auch sehr wichtig, sich immer neue Technologien anzuschauen, irgendwie einzuordnen, zu verstehen und zu überlegen, wo kann es Sinn machen, da näher dran zu bleiben, vielleicht eigene Projekte oder Proof Concepts zu starten. Das sind so Themen, die mich täglich bewegen und in letzter Zeit immer mehr.
Das klingt unheimlich spannend und genau deshalb freue ich mich auch sehr auf das Gespräch mit dir. Ich glaube, du bringst da eine ganz spannende Perspektive mit rein. Wir wissen ja alle, KI, wahnsinniges Hype-Thema. Vor einiger Zeit war ich auf der Demexco. Ich glaube, es gab kaum ein Panel, bei dem es nicht um das Thema ging. LinkedIn ist zu einem Netzwerk aus lauter KI-Experten geworden. So ein Hype birgt aber ja nun auch immer die Gefahr, dass er den Blick aufs Wesentliche trübt. Kannst du mal deine ganz persönliche Einschätzung geben? Wo stehen wir gerade beim Thema KI, insbesondere auch mit Blick auf die Agenturlandschaft und Marketing, und wo geht die Reise hin?
Gern. Ist eine ziemlich große Herausforderung, genau die Frage zu beantworten gerade, muss man ehrlich sagen. Nicht nur, weil sich da wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell bewegt, das kriegt, glaube ich, jeder mit, aber auch, weil in dem öffentlichen Diskurs wird halt unfassbar stark verallgemeinert. Also wir sehen überall gerade das Wort KI, AI, das klebt an allem dran. Das hatten wir vor ein paar Jahren irgendwie auch mal so eine Phase, wo irgendwie alles, wo ein bisschen Statistik und Regression drin war, war es gleich KI. Jetzt ist aber wirklich überall klebt das dran. Da werden Wörter rumgeschmissen wie Automatisierung, Disruption etc. Also Wörter, die auch wieder so viel Bedeutungsebenen haben können, je nachdem, wer da drauf schaut. Und gerade wenn man es versucht, mal enger zu fassen, in dem Fall Agenturbranche, auch die ist ja in sich schon mal unfassbar divers. Da gibt es irgendwie Digitalagenturen, SEO-Agenturen, Full-Service-Agenturen, Event-Agenturen, PR-Agenturen. Und jede davon hat recht viele Gewerke, muss man ja sagen. Arbeitsschritte, Prozesse, Workflows, Tools, die jetzt schon eingesetzt werden, Mechaniken, die eingesetzt werden. Und überall da, und ich glaube, das ist wichtig für den Versuch einer hypefreien Einordnung oder einer möglichst hypefreien Einordnung, ich kann mich da auch nicht ganz von frei machen, ist es nötig, es runterzubrechen. Also zu sagen, über was redet man jetzt eigentlich gerade? Vielleicht über welchen Agenturtyp, über welchen Kundinnentyp? Wie groß sind irgendwo Risikobereitschaften? Wie mutig sind Kunden? Wie mutig sind Agenturen? Wie groß sind Investitionsbereitschaften auch zum aktuellen Zeitpunkt etc. pp.? Das beeinflusst da wahnsinnig viel. Ich glaube, über was wir hauptsächlich gerade reden und was auch das Gefühl von Hype gibt, es fühlt sich an, als ob das irgendwie schon jetzt seit Jahren sich irgendwie entwickelt wie im Fluge. De facto kann man, glaube ich, sagen, ist es für die Branche in der Breite, es ist noch nicht mal ein Jahr. Und das gute alte Wort, was man entweder liebt oder gar nicht mehr hören kann, ChatGPT, also einfach so die erste in der wirklich breiten Masse und unfassbar vielseitige KI-Anwendung, mit der jeder und jede wirklich rumspielen konnte und interagieren konnte und das Gefühl hatte, da passiert Magie. Das hat diesen Diskurs befeuert und seitdem ist es in einer Form präsent, die wirklich erfordert, dass man 2, 3 Schritte zurückgeht und irgendwie mal alles auseinander dekonstruiert und schaut auf Workflow-Ebene, auf Task-Ebene, wo kann man denn wirklich Dinge einsetzen. Das ist, glaube ich, die nächste Stufe, die jetzt auch stattfinden muss, um wirklich auch Produktivität oder Ähnliches mal wirklich bewerten zu können und da Fortschritte zu machen.
Super, das ist ein perfektes Stichwort für meine nächste Frage. Vielleicht vorweg nochmal, also ich finde, du hast es ganz gut hinbekommen mit der Einordnung und dem Auseinandersortieren und lass mal schauen, wie weit wir da in dem Gespräch noch kommen. Mhm. Alles können wir natürlich, wie du auch gerade schon angedeutet hast, sicherlich nicht erklären, aber zumindest vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Annäherung schaffen. Wie wir wissen, der Podcast richtet sich ja in erster Linie an StrategInnen in Agenturen. Und jetzt hören wir natürlich auch häufig, dass KI alles verändert. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet und damit auch das Geschäftsmodell von Agenturen total über den Haufen wirft und werfen wird. Aus deiner Sicht, welche Implikationen hat KI auf die Arbeit von Agenturen? Und lass uns da gerne auch so einen Blick auf den Status quo und in die Zukunft werfen.
Auch wieder unterschiedlich, je nachdem, in welcher Agentur, in dem Fall auch wieder Agenturgröße und welche Kundenstruktur man unterwegs ist. Aber mal versucht auf so, ich glaube, das ist in der Bereich und das Feld, in dem wir uns hauptsächlich bewegen, so größere Agenturen mit doch meistens größeren Kunden. Was passiert da gerade? Ich glaube, man kann de facto sagen, wir setzen das alle, also KI wieder als ja, großes, nicht differenziertes Passwort. Wir setzen alle KI schon seit Jahren ewig ein, in ganz vielen Arbeitsschritten. Das ist irgendwie von der Werbemittelaussteuerung bis hin zu kleinen Produktionsschritten etc. pp., da ist KI drin. Wir nutzen es, es wurde nur nicht so extrem drüber geredet. Jetzt haben wir eben diese Vielfältigkeit, die entsteht durch die tatsächlich neueren Innovationen, die so seit ja, forschungsmäßig vielleicht so 2017 rum, so langsam so ihren Einzug finden in Produktivsysteme. Und da ist es schon so, dass diese Vielfältigkeit natürlich Möglichkeiten eröffnet, die wir früher nicht hatten oder die früher nur mit extremem Aufwand, auch vor allem technischer Entwicklung, erst möglich waren. Kleines Beispiel, um das greifbarer zu machen, vielleicht bleiben wir im Textbereich einfach mal kurz. Wenn du früher sowas machen wolltest wie eine Sentiment-Analyse, sagst, ja, ist das jetzt irgendwie positiv, negativ? Das war ein spezielles Modell. Das musstest du trainieren auf deinen Use Case. Und da kam am Schluss raus, ja, das ist irgendwie dieser Textbestandteil ist mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit positiv oder negativ. Dann hast du vielleicht ein anderes Modell trainiert, das Texte zusammenfassen konnte. Wenn du sagst, wir brauchen für, weiß nicht, wenn wir im Online-Bereich bleiben, eine Kurzfassung von der Produktbeschreibung. Anderes Modell, anderer Trainingsansatz. Und da diverseste. Also wir haben jetzt durch diese neuen Modellarchitekturen und neuen auch technologischen Möglichkeiten, was Rechenkapazitäten und so angeht, eine Vielfältigkeitsexplosion, die wir jetzt auf diese ganzen Use Cases umlegen können und müssen, um nachzuvollziehen, wo wirklich auch wieder zum Status quo jetzt schon ein Produktivitätsgewinn drin ist. Das heißt, wo muss wahnsinnig viel nachgesteuert werden. Welche Arbeitsschritte können tatsächlich unterstützt werden? Ich bin ein bisschen vorsichtig immer beim Thema oder bei dem Schlagwort Automatisierung, weil Automatisierung auch so ein breites Wort ist, wo so ein bisschen die Erwartungshaltung der magischen Einklicklösung davor beschworen wird. Da sind wir in den allermeisten Fällen noch sehr weit von entfernt. Was wir aber können und jetzt auch schon können, ist eben viele, viele Arbeitsschritte deutlich schneller realisieren, als es früher der Fall war. Oder ist auch eine Sache, die wir, glaube ich, im Blick halten können. Menschen, die ja unterschiedliche Ausprägungen von Skills haben. Der eine ist, was ich besser im Formulieren von Texten, der andere ist besser, kann gut Briefings formulieren, der andere kann gut Bilder freistellen, der andere kann gut eine visuelle Vision entwickeln. Dass in verschiedenen Bereichen davon KI helfen kann, um Menschen selbst auch vielseitiger zu machen. Also es ist eigentlich eher so ein Empowerment-Thema ist. Wo früher irgendwie der Spezialist her musste für die Retusche, kann es vielleicht jetzt auch schon der Designer irgendwie Teile davon übernehmen. Solche Dinge erlauben es natürlich auch Wartezeiten zu reduzieren, Ressourcenplanung auch zu simplifizieren schlussendlich, Abhängigkeiten zu reduzieren. Da steckt eine ganze Menge drin, glaube ich, für Agenturen.
Ja, super spannend. Du hast ja jetzt schon so ein paar mögliche Einsatzpunkte genannt. Stichwort Empowerment, Stichwort Wartezeiten zu optimieren, Ressourcenplanung zu vereinfachen und so weiter. Hast du vielleicht nochmal so ein, zwei ganz konkrete Use Cases in einer Agentur? Und da gerne, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle von Agenturen, Geschäftsmodelle, Arbeitsbereiche. Such dir da gerne einen raus, vielleicht auch gerne bei euch, wie ihr das Thema schon einsetzt.
Also im Produktiveinsatz ist es, ich finde, einen Bereich, der ist sehr klein, gleichzeitig hat er aber schöne spürbare Auswirkungen. Das ist ist zum Beispiel ein Schritt, da geht es jetzt in dem Fall um Bildbearbeitung, wo ich sehe, ach, wie oft erleben wir es, dass wir Bildmaterial angeliefert bekommen von einem Kunden. Also wenn wir jetzt nicht irgendwie die Lead-Agentur sind und wir müssen mit diesem Bildmaterial arbeiten. Es war früher oft so, dann kriegst du irgendwas im Hochformat, brauchst aber jetzt ein Querformat. Sowas zu machen ist, ich würde behaupten, ich habe selber ganz, ganz früher mal einen Design-Hintergrund und wenn ich mir unseren Designern und Grafikern spreche, das ist was in allermeisten Fällen und Menschen jetzt nicht so richtig viel Freude bereitet. Irgendwie eine Stempelorgie und Freistellorgie über viele Stunden und manchmal vielleicht sogar Tage, je nach Komplexität des Sujets. Und da haben wir jetzt Möglichkeiten, das innerhalb von Minuten manchmal hinzukriegen. So hängt ein bisschen davon ab, was der Kunde auch will, wie viel der Kunde mitsprechen will oder die Kundin. Aber das ist einer der, finde ich, so ganz konkretesten und greifbarsten Use Cases, wo man sieht, ja, das funktioniert. Ein zweiter Use Case, ich muss mich immer im Kopf zurechtrücken, wir sind ja gerade in einem Strategie-Podcast, nicht, dass wir irgendwie zu sehr in die Produktionsecke oder in die Tech-Ecke abdriften. Was da durchaus spannend ist, ist das Thema Recherche. Also sprich Klassiker, Insights generieren, Zielgruppen vielleicht verstehen, Zielgruppen-Personas zu bilden. Nicht, dass das auf Knopfdruck alles automatisch magisch und fertig, präsentationsfertig rauskommen würde, aber wenn ich hier und auch da wieder bei größeren Agenturen wie uns durchaus mit dem Thema Compliance im Hintergrund, also wenn ich es schaffe, eher so wie es im technischen Bereich oft heißt, irgendwie so OSINT, also Open Source Intelligence zu betreiben, ohne sensible Daten irgendwo einzugeben. So, es gibt Tools, die einem da durchaus schon sehr helfen können, Insights über bestimmte Themenbereiche, über bestimmte Zielgruppen rauszufinden, das ganze Thema Desk Research im Endeffekt zu beschleunigen und effizienter zu machen und vielleicht sogar manchmal auf Dinge zu kommen, die man sonst gar nicht im Kopf gehabt hätte, weil man ist ja auch nur ein Mensch, man hat seinen Erfahrungshintergrund und die KI-Tools hier wirklich als Unterstützung und Assistenten im Endeffekt zu verwenden.
Ja, super. Dazu haben wir tatsächlich auch nochmal eine ganze Folge zu dem Thema Recherche und Insights. Mhm. Also kleine Hörempfehlung an der Stelle. Da gerne nochmal reinhören, ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Du hattest gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, auf einen magischen Knopfdruck hin irgendwie alle Ergebnisse zu bekommen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung oder der Gedanke, der da bei diesem Hype teilweise mitschwingt. Nun habt ihr ja bei Territory ein Experiment gestartet, um zu gucken, wie gut das dann tatsächlich schon funktioniert. Und was ihr da macht, ist eine Kampagne komplett automatisiert und mit KI-Tools zu erstellen. Das gesamte Ergebnis, wenn ich richtig verstanden habe, wird es demnächst tatsächlich auch als Podcast geben. Darauf bin ich natürlich extrem gespannt und an der Stelle noch eine Hörempfehlung. aber ohne alles vorwegzunehmen, kannst du vielleicht schon so eine kleine Sneak Peek geben, wie gut das denn tatsächlich funktioniert hat?
Das kann ich gern. Und das ist, ich glaube, es entwickelt sich in einer klassischen Heldenreise, dieser Podcast. So, wir sind wirklich
das
gestartet.
Toll.
Ja. Wir sind gestartet wirklich mit dem, einfach mit dem Narrativ der magischen Lösung. Wie gesagt, so, okay, das geht jetzt alles automatisch und das ist großartig und vielleicht sogar besser, als wir es anders hingekriegt hätten. Im Endeffekt können wir uns dann komplett ersetzen. So. Ohne, dass wir irgendwie noch eingreifen müssen. So, das war einfach mal, weil wir es als Versprechen einfach aus dem ganzen öffentlichen Diskurs ja mitgenommen und gesagt haben, okay, das wollen wir kennenlernen und verstehen. Wir haben uns echt bemüht. So, man muss sagen, dass auch innerhalb der Zeit, wir machen das schon seit ein paar Monaten, immer mal wieder unregelmäßig. Und dass mit der Zeit sich wahnsinnig viel nochmal entwickelt hat, auch an neuen Möglichkeiten. Was aber momentan der Stand ist, während der Heldenreise wären wir jetzt, glaube ich, gerade im Bauch des Wals und haben gemerkt, also diese Komplettautomatisierung, ohne dass wir da wirklich unsere Hirne großartig noch anschalten müssen, das sind wir noch nicht. Und zwar weit davon entfernt. Sind da aber auf ganz, ganz, ganz spannende, ehrlich gesagt auch interne Diskussionen gekommen, die dieses Thema, unabhängig von grundsätzlich Grenzen und Möglichkeiten auszutesten, ganz konstruktiv zu diskutieren, was ist denn eigentlich die Aufgaben, die in so einem Projekt passieren, welche Entscheidungen werden eigentlich in so einem Projekt getroffen? Wer trifft eigentlich solche Entscheidungen? Auf welcher Basis? Und auch ganz spannend, sowas, jetzt sind wir bei dem nächsten Buzzword, was auch mit dem Thema KI ganz oft verbunden ist, das Thema Kreativität. So, wir haben kreative KI-Systeme, so würde man es alles ja lesen. Und das stimmt auch, wenn man bestimmte Anforderungen daran stellt oder bestimmte Tests darauf fährt, wie sich kreatives Schreiben etc., wenn man das überläuft. Aber wir sehen es in allen Bereichen vor der Exekution, und das ist das, was ja bei was solche Systeme helfen können, steht dann doch immer noch die Idee. Und Kreativität, wir haben lang diskutiert, müssen wir das weiter differenzieren, um auch diesen Diskurs auch pointierter führen zu können und produktiver im Endeffekt, sind da auf Begriffe gekommen wie, ja, Fantasie. Also hat KI Fantasie? Ist für uns gerade ein Platzhalter dafür zu sagen, nee, da sind wir noch nicht. Ist KI kreativ? Ja. So, wo kommt das zum Einsatz und wie kann man das formulieren, frame, was für ein Prozessschritt wäre denn das? Das sind gerade harte Diskussionen und auch wirklich Blut, Schweiß und Tränen, um irgendwie da weiterzukommen. Aber de facto lässt sich zusammenfassen, aktuell sehen wir, je nachdem in welchem Bereich, Agenturbereich und welchem Projektrahmen man sich gerade bewegt, aber wenn man an Kampagnen denkt, es ist ein so komplexes Unterfangen, eine Kampagne wirklich zu erstellen, die am Schluss bestimmten Zielsetzungen genügt, die oft nicht nur quantitativ sind, sondern ja auch nochmal mit Geschmack auf unterschiedlichsten Seiten sogar noch mit reinspielen. Da sind wir weit entfernt und wir müssen uns jetzt tiefer bewegen, also von dem großen magischen Knopf runter auf Workflow-Ebene, runter auf Task-Ebene und schauen, wo sind da Möglichkeiten und wie hoch ist der Impact dann jeweils in den Bereichen.
Also ich freue mich sehr darauf, diese Heldenreise dann zu verfolgen und bin total gespannt, was dabei rauskommt und wie ihr aus dem Bauch des Wals rauskommt. Was ich auch total spannend finde, ich glaube, das kommt in ganz vielen Gesprächen zu dem Thema raus. Ne? Man muss eigentlich damit anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich menschlich, ne? Was sind menschliche Eigenschaften, was bedeutet Kreativität, was bedeutet Fantasie, kann das durch eine Maschine zumindest in den nächsten oder sagen wir mittelfristig ersetzt werden oder simuliert werden, gerade wenn man, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz spannendes Thema, auf Daten zurückgreift, die ja in der Vergangenheit liegen. Es ist ja immer eine Zusammenfassung von dem, was es schon gab. Und da ist dann die Frage, wie hängt das dann wiederum mit Fantasie zusammen und wo gibt es irgendwie diesen magischen Moment, der da dann im Kopf eines Kreativen, einer Kreativen, eines Strategen, einer Strategin oder wem auch immer passiert. Gut, dann lass uns an der Stelle nochmal ein bisschen rauszoomen. Im Vorgespräch haben wir auch viel über das Thema Verantwortung im Zusammenhang mit KI gesprochen. Und das ist ja ein Themenbereich, der dir auch ganz besonders am Herzen liegt. Kannst du mal der Hörerschaft erklären, was du mit Verantwortung meinst und welche Bereiche das betrifft und vor allem, was es für die Arbeit mit KI in Agenturen bedeutet?
Ja, Verantwortung ist bei mir ursprünglich getriggert, ehrlich gesagt, noch gar nicht mal so sehr durch den aktuellen generativen KI-Hype oder Trend oder neue Möglichkeiten dadurch, sondern grundsätzlich durch den Begriff KI und alles, was darunter fällt. Das heißt, im ersten Moment erstmal das Thema Entscheidungsfindung. Das bewegt mich und das bedrängt mich, diese Gedanken. Das sehen wir in der klassischen KI, würde ich fast sagen. Also alles, was eher mit Forecasts und Entscheidungsfindung zu tun hat, mit irgendwie Clusterbildung, mit Unterscheidungen. Dass wir hier eine große gesellschaftliche und danach auch unternehmerische Herausforderung haben. Wie viel Verantwortung will ich denn einer KI übergeben? Schrägstrich, wer übernimmt denn die Verantwortung für die Ergebnisse einer KI? Da gibt's auch wieder unterschiedlichste Perspektiven von wirklich leicht abschweifend jetzt, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, wo wir in Bereichen sind, wo vielleicht auch soziale Entscheidungen getroffen werden. Fälle wie, kriegt jemand noch eine Arbeitslosenweiterbildung? Ja, nein. Dann werden Entscheidungen getroffen aufgrund von Datensätzen, die nicht zwingend vorurteilsfrei sind, sondern die ja auch aus der Historie kommen. Das kann ein Riesenproblem sein. Was macht denn dann die Person, die schlussendlich die Entscheidung ausführt? Übernimmt diese Person noch Verantwortung oder sagt sie, naja, das System hat mir ja gesagt, dass, wer ist am Schluss wirklich verantwortlich? Diese Person, der Programmierer, die Person, die entschieden hat, dass das System zum Einsatz kommt, die Person, die die Datensätze zusammengestellt hat, auf der trainiert wurde, etc. pp. Es ist eine Riesenfragestellung. Und ich finde es sehr wichtig, das im Kopf zu behalten, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Entscheidung. Wer steht dafür gerade, wenn irgendwas schief geht? Das ist elementar. Für generative KI hat es einen ähnlichen Fall. Also die Entscheidungen werden ständig getroffen. Die Entscheidung ist, in welche Richtung geht man mit einem so einem KI-Tool? Was will man damit erreichen? Ist es komplett random? Ist das gerade eine Zielsetzung? Will man in der Richtung ein spezifisches Ergebnis erreichen? Was passiert, wenn jemand sagt, naja, dann das schon, aber nur halb anders? Wie viel Aufwand entsteht durch so ein Feedback? Wie viel Produktivitätsgewinn habe ich denn da schlussendlich da noch durch? Wer übernimmt die Verantwortung für diese Zusatzaufwände, die dann entstehen, wo man eigentlich ja was automatisieren wollte oder Produktivität steigern wollte? Ja, es ist, wie du merkst, ein sehr weites Feld, aber ich glaube, es ist wichtig für jede Person, die sich gerade darüber Gedanken macht, KI selber einzusetzen und vor allem Personen, die größere strategische Entscheidungen treffen, dieses Thema, welche Entscheidungen werden eigentlich innerhalb eines Arbeitsschrittes, eines Workflows, eines kompletten Projektes, einer kompletten Organisation getroffen und welche Entscheidungen davon sind denn möglicherweise jetzt schon durch KI unterstützbar? Und gibt es unter Umständen sogar schon Entscheidungen, die ich automatisieren kann und möchte? Auch da vielleicht noch abschließend, da kommen wir wieder auch zum Thema Automatisierung. Das hängt für mich ganz eng damit zusammen. Sind wir eigentlich bei einem sehr interessanten und wirklich herausfordernden Feld, ist, das ist die Incentivierung schlussendlich. Also ob du jetzt Menschen oder einen KI-Algorithmus incentivierst, im Endeffekt ist das die Mechanik ähnlich. Du gibst ein Ziel vor und das Ziel wird eine KI, vor allem wenn sie automatisiert arbeitet, also ohne menschlichen Überblick, versuchen zu erreichen. So. Und da kommt dann wieder die Verantwortung bei der klaren Zieldefinition. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, klare, gute, sinnvolle Ziele zu definieren. Wenn da geschlampt wird, dann kann das ganze Ding komplett nach hinten losgehen, greifbar machen, ganz simples Beispiel, sowas wie, ich optimiere irgendwas auf Engagement. Sehen wir jetzt gerade, was das für Herausforderungen für komplette Medienlandschaften bedeutet, aber im Kleinen mal gesprochen, ich möchte auf einem Social-Kanal Engagement steigern. Eine KI, die nicht den kompletten Kontext hat und vielleicht nicht so viel versteht, die würde auch einen massiven Shitstorm als Riesenerfolg feiern und alles dafür tun, dass da mehr davon entsteht. Das ist mal als etwas überspitztes, simplifiziertes Beispiel. Wer brieft? Wer gibt Ziele vor? Das ist eine große und in vielen Bereichen, glaube ich, noch gar nicht so visible Herausforderung, wenn wir über Automatisierung im Zusammenhang mit KI sprechen.
Ja, wahnsinnig spannende Gedanken. Und ich glaube, worüber ja sehr, sehr viel gesprochen wird, ist so, dass man sich weiterentwickeln muss, was die eigenen Fähigkeiten angeht. Prompt Engineering wird da ja immer sehr stark hochgehalten, was all unsere Jobs irgendwie beeinflussen wird. Aber ich glaube, diese Fähigkeiten auch in der kritischen Auseinandersetzung, im kritischen Denken, im Hinterfragen und auch in der Fragestellung, wie übernehme ich denn diese Verantwortung, wie setze ich die Ziele und so weiter, sind ja auch, würde ich mal sagen, Fähigkeiten, die in der Form aktuell noch nicht unbedingt erfordert sind, weil man einfach, bleiben wir bei dem Thema Engagement auf einem Social-Kanal, eben den Kontext sowieso vor Augen hat als Team, weil man gegebenenfalls noch nachjustieren kann und das nicht automatisiert durchläuft. Insofern glaube ich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was so das Thema Ausbildung und Fähigkeiten angeht. Und das schlägt tatsächlich auch nochmal ganz gut die Brücke zu meiner nächsten Frage. Wir sehen ja jetzt schon erste Inhalte, die im Internet kursieren, die mit KI generierte, auch visuell unterstützte sozusagen Fake News beinhalten. Es kommt demnächst irgendwann auch der US-Wahlkampf auf uns zu. Da wird es bestimmt auch wieder bestimmte Auswüchse des Ganzen geben. Vielleicht auch die nächste Evolutionsstufe von Fake News. Das Thema betrifft aber ja nicht nur den News-Cycle und die Anforderungen an jeden Menschen, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen und sich mit der Frage auch auseinanderzusetzen, was ist eigentlich noch unsere Realität, sondern auch Unternehmen, also Stichwort Glaubwürdigkeit von Marken. Welche Herausforderungen siehst du in dem Kontext für Unternehmen und welche gesellschaftlichen Implikationen kann das haben aus deiner Sicht?
auch wieder ein sehr breites Feld natürlich. Ich glaube, jetzt mal aus Unternehmenssicht gesprochen, was wir erwarten können, was passieren wird, ist eine unfassbare Content-Flut. So, also es wird immer billiger, irgendeinen Inhalt zu erstellen. Und insbesondere, wenn man nicht als Unternehmen, auch für das Thema Verantwortung, sondern welche Player auch immer, Inhalte erstellen. Also gerade gezielt auf eine sehr große Menge von Inhalten ist es relativ egal, ob da 10%, 20% davon irgendwie Mumpitz sind oder Murks. Dann habe ich diese ganzen Herausforderungen, die ich als Unternehmen habe, habe ich da nicht. Das heißt, es werden so viel Webseiten gerade automatisch erstellt, die einfach nur Nachrichtenseiten scrapen, kopieren, umformulieren und versuchen irgendwie Ad-Revenue abzugreifen. Wir sehen erste Herausforderungen bei Moderationsproblematiken, also Kommentardiskussionen zu kapern, da irgendwie Drehs reinzubringen über KI-basierte Bots, die mittlerweile noch schwerer zu identifizieren sind, als es eh schon ist oft. Das ist eine Problematik für die Gesellschaft. Also ich glaube, die Gesellschaft an sich wird immer weiter, und da stehen wir eh schon an einem relativ schwierigen Punkt, immer weniger glauben. Der Default wird irgendwann werden, egal was ich da irgendwo online sehe, ich glaube dem erstmal nicht, bis mir irgendjemand das Gegenteil beweist. Und das ist eine Herausforderung für Unternehmen. Wie man dem begegnet, ich glaube mit viel Transparenz. Also ich denke, es ist unabdingbar, gesellschaftliche Verträge, aber auch als Unternehmen eine Haltung und eine Wertvorstellung zu entwickeln, wie man mit dem Output von solchen Systemen umgeht. Das geht, glaube ich, im ersten Schritt tatsächlich nur über Transparenz. Die ganzen technischen Möglichkeiten sind da alle in Kinderschuhen. Und auch wer könnte und wer wird das nachprüfen auf technischer Ebene? Das ist am Schluss dann doch irgendwie nur eine Mindergruppe. Aber wenn es um mein öffentliches Bild geht, wirklich, dann ist Transparenz der Schlüssel. Ich sehe da gerade momentan keine andere Möglichkeit. Und ohne lavieren wir uns in eine noch schwierigere Diskussion rein. Man könnte momentan sagen, ja, First Mover Advantage, wenn irgendjemand losrennt und sagt, ja, aber wir automatisieren jetzt hier alles durch und wir erstellen alle Inhalte irgendwie KI-basiert und erzählen es niemandem. Damit sparen wir ein bisschen Zeit. Ich glaube, das fällt zumindest auf einer Markenkommunikationsebene, fällt einem das doch nicht allzu ferner Zukunft ganz schön auf die Füße. Also kleines greifbares Beispiel aus dem Ganzen rausgenommen. Sagen wir mal, wir brauchen Bilder von unserem CEO für eine Pressemitteilung in unterschiedlichen Situationen. So trivial. Es braucht 10, 15 Bilder von einer Person, trainiert mal kurz irgendwie ein Lora für ein Stable Diffusion Modell und hat dann danach innerhalb von Minuten irgendwie, wenn man will, hunderte Bilder und kann daraus auswählen, kann verschiedene Sachen. So, wenn ich jetzt anfange, das die ganze Zeit zu machen und dann kommt irgendwann raus, ach ja, Moment, da sind aber diese ganzen tollen Situationen, in denen unsere CEO da war, die gab es so gar nicht. Das ist ein Problem für die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo Menschen verunsichert sind, sowieso schon, wo wir ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, ist das wirklich ein Schuss ins Knie, diese Richtung zu gehen. Außer man spielt es ganz transparent und findet einen guten Angle, in dem man das vielleicht auch kreativ kommunizieren kann und vielleicht sogar als Mehrwert dann verwenden kann. Aber verschweigen und im Endeffekt die eigenen Kundinnen oder Endkundinnen in irgendeiner Form nicht für voll zu nehmen und zu versuchen, die zu vergackeiern, glaube ich, keine gute Idee, also nicht nachhaltig.
Ja, das ist ja sicherlich auch ein Thema, das ist in den letzten Jahren auch schon aufgekommen ist, eine Authentizität, Transparenz in der Kommunikation, dass man jetzt aber nochmal auf eine neue Ebene heben muss und sich überlegen muss als Unternehmen, wie gehe ich eigentlich damit um, wie du sagtest auch, ne, was ist meine Haltung zu diesem Thema? Mhm. Wir haben jetzt wirklich einen ganz, ganz großen Rundumschlag zum Thema KI gemacht. Wir haben es mehrfach gehört, es ist ein hochgradig komplexes Thema und ganz viele breite Felder und sehr tatsächlich auch fast philosophische Fragen an manchen Stellen. auch ein Thema, bei dem gerade sehr viel Wind um vielleicht noch nicht ganz so viel praktisch Anwendbares gemacht wird. Gib uns doch bitte zum Abschluss nochmal deine persönliche Einschätzung. Was sind so die Top-Themen im Zusammenhang mit KI, nach denen StrategInnen die Augen offen halten sollten, um ihren Job weiterhin erfolgreich zu meistern?
Ich glaube, es ist tatsächlich einmal anschließend an eben die gesellschaftlichen Implikationen. Also ich denke, gerade für StrategInnen ist es wichtig, Zielgruppen zu verstehen, gesellschaftliche Trends zu verstehen. Auch so Themen wie, also in der breiten Masse, jetzt nicht nur irgendwie den, irgendeine bestimmte Persona sich vorzustellen und die vielleicht zu befragen, sondern zu gucken, was passiert denn gerade da draußen. Gerade das Thema KI sorgt momentan aufgrund der krassen Medienpräsenz für gesellschaftliche Veränderungen oder auch emotionale Veränderungen in der breiten Gesellschaft. Und das ist noch nicht vorbei und das wird, glaube ich, zunehmen. Das heißt, das Thema an sich, auch in der Bandbreite inklusive philosophischen und rechtlichen und sonst was Thematiken mit zu verfolgen, ist wichtig. Ich glaube, dabei auch eine gewisse Resilienz für Hype zu entwickeln, ist auch wichtig. Das heißt, sich ja technisch oder mental irgendwie Filtermechanismen aufzubauen. Also ich weiß nicht, praktischer Pro-Tipp, ich filter meine Filterblase gerne nach ein paar Wörtern. Das ist, wenn ich irgendwelche Tweets oder LinkedIn-Artikel sehe, in denen irgendwie die Wörter insane oder insanely oder the future of oder will revolutionize oder game changer oder vor allem sowas wie inevitably vorkommt, das ignoriere ich. Damit verliere ich unter Umständen 5% Signal, aber filter 95% Noise und die wichtigen Sachen kriegt man auf anderen Wegen auch mit. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Art und Weise, daran zu gehen an dieses Thema. Das ist vielleicht auch wichtig. Es ist nicht so schlimm, wenn man nicht mitbekommen hat, was diese Woche irgendwie bei Meta im Thema KI passiert ist. Dann kriegt man es nächste Woche oder übernächste Woche mit. Das reicht im Regelfall durchaus aus. Vielleicht für ganz spezielle Jobpositionen nicht, aber ich glaube, für einen Strategen oder Strategin ist das fein. Was an praktischen Themen, die Arbeit unterstützen können, ich glaube, da ist es auch wichtig. Ich glaube, es tatsächlich, wie du es vorher gesagt hast, das Thema Prompt Engineering, auch das, auch ein etwas schwieriges Buzzword manchmal, aber um es praktikabel zu machen, einfach dieses Rumspielen, nenne ich es mal, Rumspielen mit diesen Systemen, momentan sind die meistens noch Texteingabe basiert. Das ist wichtig, um ein Gespür fürs Outcome oder ein Output zu entwickeln, was da rauskommt. So eine Intuition im Endeffekt und auch so kleine Sachen zu lernen, wie, ja, wenn du nicht willst, dass, oder wenn du es zumindest verringern willst, was da das Modell zusammen halluziniert an Ergebnis, sag's ihm. So, sag dabei, wenn du dir nicht sicher bist, dann sag bitte, dass du dir nicht sicher bist. So trivial das klingt, solche Sachen, da denkt man erstmal nicht dran, weil man hat ja das Gefühl von so einer allmächtigen Maschine, der man da gegenüber sitzt, klare Anweisungen zu geben. Das ist, glaube ich, das auch ein Skill, den alle im Zusammenarbeit mit KI-Systemen lernen müssen, eben Briefing-Fähigkeiten zu verbessern, klarer auf den Punkt zu kommen von dem, was man will, Ziele besser zu formulieren, ist ein wahnsinnig wichtiger Skill, als Basisskill einfach. Und ganz spezifisch für StrategInnen ist es, denke ich, das Thema Informationsverdichtung. Da haben wir jetzt schon Möglichkeiten und werden in Zukunft noch viel mehr Möglichkeiten kriegen, komplexe Informationszusammenhänge, Dokumentenschlachten, Historien etc. einfacher zugänglich zu machen. Ich glaube, da einen Blick drauf zu haben, was gibt's da schon, was kommt da noch? Research-Tools grundsätzlich. Ich denke, ein ganz spannendes Feld, gerade bei StrategInnen, wo es ja oft darum geht, fähig zu sein, sich empathisch in Zielgruppen reinversetzen zu können. Da denke ich vor allem an agentische Systeme, die gerade so entstehen, wo man sagen kann, nicht nur ein KI-Modell, wie jetzt irgendwie, ich gebe meinem ChatGPT-Prompt irgendwie eine Rolle und sage, du bist jetzt gerade ein UX-Designer, antworte bitte aus dieser Perspektive, sondern mehrere Spezialisten, Personas miteinander interagieren zu lassen. Ich glaube, in naher und mittlerer Zukunft auch nicht nur eben Personas, sondern auch unterschiedliche Modelle. Das ist eine ganz andere Thematik, die gerade, glaube ich, sehr viel Fahrtwind aufnimmt. Das irgendwie hinzukriegen. Insight-Findung ist ein großes Thema, glaube ich, für Strateginnen. Also gerade das ganze Thema Information, Informationsverdichtung, Informationsbeschaffung, das sind so die praktischen Elemente, glaube ich, bei denen KI helfen kann. Abschließend vielleicht noch Transformation, also sowas wie wir arbeiten intern mit Framework XYZ, die Kundin hätte aber gern das präsentiert in einem anderen Strategie-Framework. Da quasi einen Draft für diese transformierte Information zu erstellen, da lässt sich dann Zeit sparen etc. Das geht. Abschließend ist es so, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und gilt momentan zumindest für alle und momentan selbst bei allen Verbesserungen, die momentan da stattfinden, ist das alles andere als abschließend gelöst, ist es jeder Output von KI, also zu wissen und das auch zu tun, muss manuell auf den faktischen und Wahrheitsgehalt überprüft werden. Das nicht zu vergessen, das kann sonst sehr schnell sehr, sehr, sehr peinlich werden. Und es wirkt nicht so, aber es ist so. Guck drauf, selbst wenn es 10-mal richtig war, beim 11. Mal kann es komplette Grütze sein. Immer das im Hinterkopf haben, prüfen, manuell nachschauen, Quellen überprüfen etc. Das ist immer im Kopf haben dabei.
Super, herzlichen Dank. Ich fand den Begriff Hype-Resilienz ganz toll. Wie du sagst, ne, ich glaube, es geht darum, irgendwie zu verstehen, was sind die größeren Implikationen auf die Gesellschaft, auf das, was da draußen passiert, auf das, worauf wir uns auch in Zukunft einstellen werden müssen. Und auf der anderen Seite, wie du auch sagtest, ne, das spielerische Auseinandersetzen mit den Tools und wirklich zu gucken, wie kann ich das in meinem Alltag anwenden. Vielleicht funktioniert es auch hin und wieder mal nicht, aber man versteht zumindest, wie diese Systeme funktionieren und kann so irgendwie am Zahn der Zeit bleiben. Mhm. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Carsten. Super spannende Insights. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Danke.
Ich habe mich gefreut. Vielen Dank nochmal für die Einladung, Bella.